Meine lieben Roommates da draußen, ich muss so anfangen, Paul, weil du eingeführt hast oder angefangen hast, hier andere Openings zu machen, das geht nicht, hast du angefangen, eine Tradition zu brechen, deswegen sage ich jetzt, meine lieben Roommates da draußen, wir haben eine neue Folge AWFNR aufgenommen und also ich muss sagen, es ist eine sehr breit gefächerte Folge, angefangen von einem Blick hinter die Kulissen bei sämtlichen Fernsehproduktionen, bei denen ich involviert gewesen bin die letzten 14 Tage, hin zu Paul Ripke hat das Fotografieren wieder für sich entdeckt, also alles, was dazwischen passiert, you're back, don't call it a comeback. Aber tatsächlich, alles, was dazwischen man sich überhaupt einen Ansatz nur inhaltlich vorstellen kann, hat heute stattgefunden.
So ist es. Und ich von meiner Seite, ich habe ja vor 2 Wochen drum gebeten, dass man mir ein bisschen den Bart krault mit 1, 2 Tags. Also Leute haben Screenshot gemacht und uns markiert. Es haben noch nie so viele Leute uns markiert wie vor 2 Wochen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das hat meinem Ego sehr gut getan. Das hat Jokos Ego sehr gut getan. Das hat dem AWFNR-Ego sehr gut getan. Danke, Leute. Und ansonsten möchte ich nur sagen, dass O2 übrigens dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis uns präsentiert und wir jetzt loslegen.
Los geht's. Hört sich an wie Möwen, ne?
Ja. Wie? Ja. Gehst du immer so ans Telefon? Ja.
Nee, ich dachte nur einfach, um mich kurz zu verwirren, dachte ich, wäre das vielleicht ein ganz guter Anfang. Und ich wollte eigentlich lachen gerade und habe festgestellt, dass wenn ich so in meinen Hals rein lache, ist das wie wenn du so im Hotel irgendwo am Meer bist, wo ich jetzt sehr gerne wäre.
Ja, mach mal. Mach nochmal.
Und die Fenster zu sind und dann hört man das so wie Möwen. Da können wir noch so ein Meeresrauschen drunterlegen im Nachgang. Pass auf, so.
Also wir kommen jetzt an auf Sylt. Ich mach. Ja. Jetzt dann. Hallo und herzlich willkommen im Strandhotel Sylterhof. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?
Hallo, guten Tag, mein Name ist Winterscheid. Ich hatte ein Zimmer reserviert für 6 Monate.
Kann ich mal den Covid-Test sehen als allererstes?
Ja, sicher.
Muss man das jetzt, wenn man auf Inseln reist?
Das frage ich Sie. Sie arbeiten doch hier.
Entschuldigung, ich habe die Rolle verlassen.
Das habe ich nie gewusst. Kann ich dir nicht sagen, aber ich bin so durchgetestet wie noch was, weil wir die ganze Woche im Studio waren. Das ist immer, finde ich, ging dir das auch so? Du bist ja jetzt dann geimpft und hast damit zwar keine Narrenfreiheit, aber zumindest ein anderes Gefühl. Aber eigentlich wollte ich ganz anders anfangen, Paul.
Ja. Ich? Hallo, Joko, wie geht's, wie steht's, wie läuft's? Nee,
nicht so.
Was ist passiert in deiner Woche?
Ich bin...
Ich habe was erlebt, ich war die ganze Woche campen. Ich wollte von dem Film erzählen, eine Auflösung
kannst,
für den
kannst
Film.
Kannst du mir nachher gerne erzählen?
Ich kann dir jetzt erzählen, wie es weitergeht mit der Geschichte, mit dem Film.
Mit dem Eisengel. Du bist tatsächlich eine Persona non grata für mich, wenn du jetzt hingehst und mir nicht erzählst, wie das zu Ende gegangen ist, weil ich bekomme so viel Shit auf Social Media dafür, dass du diese Geschichte nicht zu Ende erzählst. Mich interessiert sie auch. Ich bin dann manchmal aber auch so zu selbstverliebt, dass ich dann auch meine Geschichten hier anbringen wollen würde und stelle das dann so hinten an und denke mir im Nachgang, jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen. Und wenn wir dann telefonieren, sprechen wir da auch nicht drüber, weil ich denke mir, da reden wir dann im Podcast drüber, weil ich habe ja nichts davon, wenn du es mir privat erzählst und dann erfahre ich es hier erfahre ich es hier nochmal und dann muss ich so tun, als wenn ich es gerade zum ersten Mal höre. Das mag ich ja nicht. Deswegen möchte ich jetzt von dir ganz gerne und ich schwöre dir, wenn du es nicht erzählst, lege ich auf und ist der Podcast schneller vorbei, als du Eisengel sagen kannst. Ist das Ding gegessen hier für heute? Kannst du die Werbung alleine einsprechen? Kannst du halt Geld von mir so behalten?
Aber, kriegen wir da Geld für?
Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir da jetzt zum Wohle der Gesellschaft als auch zum Wohle unserer Beziehung einen Weg finden, wie du mir diese Geschichte einfach bis zum Ende erzählst. Weil es ist nicht mehr tragbar. Punkt.
Also ich habe ja so ein neues Projekt, Morning Glow Ripke, für 4,99 kann man da in der App. Die wissen schon längst, was. Nein, das war ein Witz. Es tut mir leid. Es tut mir dir gegenüber leid, lieber Jokos, tut mir auch allen Hörern gegenüber leid. Aber Und jetzt, jetzt wird's dünnes Eis. Aus ermittlungstaktischen Gründen und auch strafrelevanten Gründen darf ich mich nicht mehr dazu äußern. Es ist scheiße und ich
Say
darf.
What?
Ich hab.
Ernsthaft?
Weißt du, was ein NDA ist? Ein Non-Disclosure
Agreement.
es ist dumm. Und ich weiß, dass es, aber ich bin ja auch nur Gast hier in diesem Land. Und ich,
Du kommst in, das heißt, du kannst es nicht erzählen, weil es tatsächlich laufende Ermittlungen gibt. Das heißt aber, an irgendeinem Punkt in deinem oder in meinem Leben wirst du darüber reden können? Ich frage für einen Freund.
Aus ermittlungstaktischen Gründen darf ich mich nicht mehr dazu äußern. Ist das kein Kommentar? Ist das, was ich sagen darf?
Okay.
Es tut mir leid und ich weiß, und ich hoffe jetzt, dass du nicht auflegst deswegen, weil es hat tatsächlich, also ich weiß, dass es low ist. Ich würde es ja auch nichts lieber als, ich darf nicht. Ich kann nicht und ich weiß nicht, wann, also es ist einfach, genau. Es gab doch mal, du warst doch bei Masked Singer, oder?
Ich habe dich jetzt gerade extra so ein bisschen auslaufen lassen, weil ich wissen wollte, wie du da rauskommst. Aber es ist genau. Ja, mein Gott, also wenn das wirklich so ist, dann muss ich dir das ja glauben. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier in Frage stelle, ob das nicht, also mein Gott, wenn da jetzt tatsächlich was wenn du laufende Ermittlungen damit beeinflusst, wobei das jetzt, aber egal. Gut, dann ist das so. Ich war bei Masked Singer, ja.
Und da muss doch auch geheim gehalten werden, wer da mitmacht, oder? Also du warst Jurymitglied, bist da hingekommen. Wusstest du davor, wer?
Nein.
Der hat dann Eisengel mitgesungen?
Nee, der Eisengel hat letztes Jahr gewonnen. Das war Sarah Lombardi. Mhm. Die war auch da. Da habe ich kurz Hallo gesagt. Soll ich auch liebe Grüße bestellen, fällt mir gerade ein. Weil sie war immer noch ganz angetan von eurer Radtour.
Ja, mit der war ich Fahrradfahren.
Ja, stimmt, wie der war Fahrradfahren. Da war ich die Woche, aber das ist so, also du weißt es nicht. Ich habe auch mit Elias kurz geschrieben in einer der Werbepausen, da meinte er so, tu doch nicht so, als wenn du nicht wüsstest, wer da drunter ist. Also ich sag mal so, natürlich hast du ein Gefühl dafür, wer das stimmlich ist, aber natürlich macht's auch mehr Spaß, bei einer 2 Meter groß gewachsenen Leopardenverkleidung. Wo offensichtlich eine sehr groß gewachsene Frau drunter ist von der Stimme her, dann zu sagen, ich glaube, da ist Sabine drunter, unsere Reinigungskraft hier von Zirkus Halligalli, die bei Dings arbeitet, weil es dann einfach ja Quatsch ist. Also natürlich hätte ich sagen können, da ist Cassandra Steen drunter, weil man meint, die Stimme erkennen zu können. Oder bei der Schildkröte, ich hoffe, Campino nimmt es mir nicht übel, habe ich einfach gesagt, da ist Campino drunter, weil A ist die Schildkröte nur 1,50 Meter groß gewesen. Es war offensichtlich Thomas Anders, der da drunter war, aber ich habe mir einfach einen Spaß daraus gemacht, da einfach andere Namen ins Rennen zu schicken und man weiß aber trotzdem nicht, wer da drunter ist. Also das ist ja auch nur eine wilde Vermutung. Beim Flamingo hatte ich relativ schnell das Gefühl, dass das Kollege Ross Anthony ist, fand's aber witziger in der Vorstellung, dass das Thomas Hayo ist. Und wenn du dich dann da so ein bisschen reinsteigerst, wenn du da sitzt, ist es halt einfach wirklich witzig, weil dann sitzt du da und dann kommt da dieser Flamingo reingedackelt und wackelt mit seinem buschigen Schwänzchen und hat einen sehr langen Hals und alles. Und dann kannst du sagen, so ja, es gibt ja eigentlich nur eine Person, die einen langen Hals hat, ja, und es fällt mir aber gerade noch jemand ein, der könnte darunter stecken. Und die Vorstellung, dass wirklich Thomas Hayo darunter wäre und in Perfektion singt, was ja Ross Anthony am Ende dann wirklich kann, ne? Ist es einfach eine zu gute Vorstellung gewesen. Aber es war ein spannender Tag, weil wir sind ja selber im Studio gewesen jetzt die Woche mit JKP7 und haben aufgezeichnet und dann bin ich Montagabend nach der Sendung in einen Bus gestiegen, damit ich auch pennen kann und bin dann runtergefahren nach Köln, war dann in Köln den ganzen Tag und bin dann Dienstagabend nach der Sendung in Köln wieder zurückgefahren, um dann wieder in München JKP7 zu machen. Es war eine sehr, sehr anstrengende Woche. Also ich bin jetzt nicht so der Jammer-Heini, aber ich bin das erste Mal so, wo ich merke, altersmäßig komme ich an eine Grenze, wo ich mir denke so, oh, Alter, ey. Früher hat man, habe ich auch mit ganz vielen im Studio darüber gesprochen, früher hat man so nach 5 Aufzeichnungen gesagt, ach komm, mach mal noch 5, ne, ist ja wurscht. Also nicht, dass man sie dann gemacht hat, aber das Gefühl war so, wie man könnte jetzt noch 5 Sendungen machen, man war halt noch voller Energie. Aber ich muss sagen, nach den 5 Aufzeichnungen und dem kurzen Ausflug nach Köln zu Masked Singer bin ich so platt die Woche, dass ich wirklich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also ich freue mich am meisten darauf, wenn ich schlafen kann. Morgen ist Samstag, wir nehmen ja hier meinetwegen sehr, sehr früh auf. Es tut mir auch leid, dass das jetzt eine vermeintlich alte Geschichte ist, die ich hier erzähle. Aber bei mir ist der Terminkalender die nächsten Wochen leider auch nicht so, dass es irgendwie cooler oder entspannter wird. Aber ich merke richtig, wie alt ich werde.
Aber okay, du bist groggy. Ich muss aber nochmal, also wir haben ja mit Mastering angefangen. Ja. Wie geht das, ich habe ganz viele Fragen. Erste Frage, wie geht das logistisch? Wie ist eine Fernsehaufzeichnung, wo wirklich, sind das unterschiedliche Stockwerke oder wie halten die das geheim?
Unterschiedliche Gebäudeteile sogar. Also das war, ich bin da angekommen, morgens relativ früh, irgendwie um 6 oder so, und um 12 ging es aber erst da los. Da musste ich mich noch 6 Stunden da im Auto rumtreiben und mir die Zeit verdödeln. Und dann habe ich halt gesagt so, ey Leute, ich müsste halt duschen, weil ich bin gestern halt nach der Sendung groß gefahren. Da meinten sie, duschen. Ja, duschen gibt's in dem Trakt, wo du bist, gar nicht. Duschen gibt's nur in dem Trakt, wo die Charakter sind. Und ich so, okay, was heißt das? Dann meinten sie, also das muss ich klären, ob ich dich da reinlassen kann. Und das ist wirklich krass. Das ist wie ein Hochsicherheitstrakt. Ne? Da bin ich mit meinem Pass, also obwohl ich in Begleitung einer Person war, und du hast ja dann so einen Pass mit Access, wo darfst du rein und wo darfst du nicht rein. Und weil das auf meinem Pass nicht ausgeschrieben war und obwohl ich jemanden hatte, der mich begleitet hat, da gibt's dann auch mal Pässe, die dann begleiten dürfen, war das eine Diskussion, ob ich da rein darf oder nicht. Also, doch, der kann da rein, ja, aber ich habe die strikte Anweisung, nur Leute, die mit so einem Pass sind, ja, aber ich kann ihn ja hier quasi begleiten, der will nur kurz duschen, ich halte ihm auch die Augen zu. Und dann waren wir wirklich oben auf dem Gang. Also in dem Gang, wo dann auch alles schwarz abgehangen ist und du nicht reingucken kannst und auch niemand da ist. Und sie meinte dann auch zu mir, die Dame, die mich geführt hat, da zur Dusche, meinte dann so, solltest du irgendetwas hören, was dir in irgendeiner Weise einen Indikator dafür geben könnte, welche Person unter welchem Kostüm steckt, bitte ich dich einfach, das zu vergessen und in der Sendung heute Abend dann nicht drüber zu reden. Aber ich musste halt duschen, weil ich habe halt gestunken wie ein Iltis nach unserer Aufzeichnung nach 8 Stunden Autofahrt nachts. Dann meinte sie, du kannst jetzt hier duschen, aber du wartest bitte auch, und es war so ein Raum, du hast die Tür aufgemacht und du konntest die Tür nicht ganz aufmachen, weil sie sofort an die, also du hast gesehen, es war mal ein Abstellraum und da haben sie einfach eine Dusche reingebaut, mal vor 10 Jahren oder so. Das war jetzt auch nicht so ein Raum, wo du dachtest, da kann man sich geil duschen, sondern das war relativ räudig, muss ich sagen. Dann hat sie gesagt, du wartest bitte, bis du fertig bist, ich hole dich hier an der Dusche wieder ab. Und dann hieß es für mich eigentlich, auf diesen 20 Zentimetern Raum zwischen Tür aufmachen und Dusche, ja, also das heißt, wenn du die Tür zugemacht hast, hattest du so 20 Zentimeter Raum von Eintrittsschwelle zur Duschwanne, habe ich all meine Sachen hingelegt, hab mich dann geduscht, das war aber so eine Dusche, die glaube ich auch 20 Jahre keiner mehr benutzt hat, da kamen wirklich nur so Tropfen raus, das heißt, ich habe mich wirklich so mit den Armen ausgeweitet an die Wand gestellt, damit ich das Wasser irgendwie abgekriegt habe und stand dann da und habe versucht, mich damit zu waschen. Um dann aber wiederum, und das war dann eigentlich das Highlight, deine Klamotten sind dann leicht nass, dann hast du dann noch ein Handtuch, das heißt, du hast dann alles ist nass und egal was du anfasst, alles hat dann irgendwie also einen Wassertropfen abgekriegt und du denkst dir so, ach Mensch Leute, ey, das hätte man auch irgendwie besser organisieren können. Und stehst dann da und hab dann wirklich mit den nassen Sachen, die ich dann hatte, die ich dann angezogen habe, und den Drecksachen von vorher, stand ich halt in der Duschwanne und hab gewartet, dass es an der Tür klopft, damit ich rausgehen kann, weil es macht halt keinen Sinn, auf diesem 20 Zentimeter Streifen da zu stehen, weil ich Angst hatte, dass wenn sie die Tür aufmacht, dass sie mir die Tür gegen den Kopf schlägt. Es war schon irgendwie alles relativ, also ich glaube, wenn man sich so das so glamorous vorstellt, weil meine Schwester schrieb mir auch nach der Sendung, oh, wie cool, hängt die jetzt noch alle da ab, wo ich dann geschrieben habe, so, nee, gar nicht cool, ich muss jetzt gleich sofort wieder ins Auto und fahr zurück nach München. Und der restliche Tag war jetzt auch nicht so fucking glamorous, wie man sich das vorstellt. Fand ich nochmal so einen ganz, ganz guten Reality-Check, wie sehr einen sowas aufregt. Also wird man zu einer Diva oder ist es alles okay? Also ich habe es dann hingenommen, dass es so ist, wie es ist. Hatte dann da mein Räumchen. Ray Garvey hat mich dann noch auf Sushi eingeladen. Er hatte sich Sushi bestellt. Wir sind in so einer Produktion ja alle getestet, muss man vielleicht dazu sagen, weil anders wäre die gar nicht umsetzbar. Und ich komme ja gerade auch aus einer Testbubble aufgrund dessen, dass wir selber im Studio waren, wo ich quasi nur mit getesteten Menschen umgeben bin. Sonst könnte man auch so eine Produktion mit 60, 70, 80 Leuten ja gar nicht umsetzen gerade. Und dann konnte ich mich da schön zu Ray Garvey setzen und wirklich in einem kleinen Raum in dem es eigentlich nichts gab, außer zwei Stühlen und einem kleinen Tisch, auf dem dann irgendwie so sehr niedrig dann Sushi stand, was Ray sich bestellt hatte. Mit ihm gemeinsam da die Sushi zu essen, war das schönste Essen, was ich glaube ich in den letzten 12 Monaten hatte, weil es so gesellschaftliches Essen war. Man konnte sich unterhalten, hatte so eine leichte Restaurantatmosphäre. Es war irgendwie ganz schön.
Okay, und aber nichtsdestotrotz, also es gibt einen eigenen Flur, wo quasi die Kandidaten wissen die untereinander, wie kommen die an? Also wie
die kommen
oder sind die draußen oder sind
das ist sogar nochmal wie mit so Schleusen. Also ich weiß nicht, wenn du, ob du schon mal im Knast warst, aber ich habe mal im Knast gedreht. Stimmt, warst du schon mal. Aber ich habe mal im Knast gedreht und dann fährst du auch in so eine Schleuse rein, dann geht hinter dir ein Tor zu und dann geht vor dir das Tor auf. Und so ist es da auch. Du fährst in so eine Schleuse rein, dann geht hinter dir das Tor zu und dann geht vor dir das Tor wieder auf und dann fährt er weiter mit dem Bus. Dann steigen die da aus in schwarzen Kapuzenpullis, haben eine Maske auf, damit du sie nicht erkennst. Und gehen die halt in ihren Gang da oben und sind dann auch für sich. Und das hat aber lustigerweise ja Thomas Anders auch im Finale dann danach noch gesagt. Er meinte dann halt nur von wegen, ja, das Lustige ist, dass man untereinander an den Stimmen sich sofort erkannt hat. Also du hörst einen ersten Ton und ich glaube, die sind da einfach, haben da so ein anderes absolutes Gehör, wie du und ich es nicht haben, dass die halt alle sofort wussten, ah krass, das ist der, das ist der, das ist der. Und er meinte, man hat sich dann immer so halt in vollem Kostüm, weil die laufen halt den ganzen Tag dann wirklich dann in vollem Kostüm rum. Und das muss man auch sagen, die sind dann mittags zu proben. Also da gibt's ganz kurz so eine Stellprobe, wer hat wo welche Position. Und dann dürfen die aber alle nicht reden unter den Masken. Da kommen die dann halt reingelaufen. Und dann sitzt du da trotzdem auf deiner Juroren- oder Rateposition. Und das heißt, die sind mittags dann schon im Kostüm. Die waren um 12 Uhr im Kostüm und um 20 Uhr waren die immer noch im Kostüm. Und dann ging die Sendung noch 3,5 Stunden. So, das ist echt, glaube ich, schon eine krasse körperliche Leistung. Aber die haben sich halt immer untereinander, hat er erzählt, auf dem Flur abgeklatscht, weil sie sich halt untereinander in den Stimmen erkannt haben beim Singen. Und zum Beispiel Ross Anthony meinte, er arbeitet sehr viel mit Thomas Anders auf Platten und war oft bei ihm im Studio und da hörst du einen Ton und weißt Bescheid. Sascha war ja da auch noch, der hat ja auch gewonnen drunter und Sascha und Ray Garvey sind halt beste Freunde und Ray meinte auch, der hat den ersten Ton gesungen und ich wusste, er ist es, aber dass wir da privat nie drüber gesprochen haben und der auch immer so Nachrichten geschrieben hat, Ray, du, ich rufe dich Dienstag während der Sendung mal an, da habe ich dann 20 Minuten Pause, ist das okay? Und dann hat Sascha gesagt so, oh nee, Dienstag ist bei mir ganz schlecht, da bin ich mit der Familie oder was weiß ich nicht, ne? So, das ist schon eine geile Welt, weil die so in sich geschlossen ist. Es ist eine sehr besondere Produktion, wenn man die Umstände da vor Ort erlebt.
Ja, voll. Wurdest du gefragt, ob du mitmachst? Ist jetzt dritte Staffel, die durch ist, oder? Oder was die zweite?
Bis jetzt noch nicht. Nee, bis jetzt hat mich keiner gefragt, ob ich da singen wollen würde.
Weißt du, ob Klaas gefragt worden ist?
Nee, das weiß ich gar nicht. Nee, haben wir noch nie drüber gesprochen. Wurdest du schon gefragt?
Nee.
Sehr aber lustig.
Ich wäre bereit, auf Kurpfälzisch zu rappen.
Ja.
Ja, aber du musst ja auch, also wie, du musst ja schon ein Gesangstalent haben und das.
Also, Tore Schölermann, ja, with all the respect, lieber Tore, der ist jetzt, glaube ich, auch kein klassischer Sänger, und das ist irgendwie auch ganz cool. Das lebt auch ganz viel von der Performance. Also, wie viel Bock haben die Leute? Also, ich glaube, im Finale geht es dann wirklich auch so ein bisschen um Gesangsqualitäten, ne? Welchen Song haben die sich ausgesucht? Welchen Song singen sie? Und das war aber auch interessant, das hat Thomas Anders auch erzählt. Du musst halt tendenziell auch eher Songs singen da, die nicht so in deiner Range liegen, aus dem einfachen Grund, weil es ja sonst noch auffälliger ist. Und trotzdem war er dann ganz enttäuscht, meinte er, dass die Leute halt so schnell gecheckt haben, dass er das ist. Weil für ihn ist dann ja, oh scheiße, die haben es alle schon geblickt, während man selber ja dann vielleicht doch noch zwei, drei Sendungen länger rätselt, als die Person, die es dann irgendwie wirklich ist. Aber im Großen und Ganzen ist es bei Tore Schillermann, glaube ich, der ist deswegen so weit gekommen, der ist ja erst die Woche vorm Finale rausgeflogen und da wurde immer ich drunter vermutet, lustigerweise. Und mein Traum wäre ja gewesen, wenn der Monstronaut noch da gewesen wäre, also das war diese Figur, die er da hatte, und ich da sitze und sage, ich glaube, unter dem Monstronaut ist Joko Winterscheid. Das hätte ich sehr lustig gefunden, aber im Moment gab es nicht. Aber trotzdem ist das so, ich glaube, Tore ist nicht so weit gekommen, weil er so ein unfassbar guter Sänger ist, sondern Tore ist so weit gekommen, weil er halt einfach dieser Figur so ein eigenes Leben gegeben hat und damit irgendwie so ein Spaß den Menschen gegeben hat, wenn diese Figur auf der Bühne war. Das ist schon irgendwie eine, und ich finde, die Sendung ist auch nochmal krass anders, wenn man das live vor Ort lebt, weil du hast halt diese absurden Kostüme, die im Fernsehen nochmal ganz, ganz anders wirken. Weil du halt viel näher dran bist, ne? Also so durch Kameraeinstellungen und so. Wenn du aber wirklich so auf 15 Meter Distanz da reinlauerst, ne? Dann hast du halt wirklich so kein Gefühl. Du hörst es total gut, weil die da, du hast da so Knöpfe im Ohr, ne? Und du kannst den total gut, also du kannst die Stimme noch klarer erkennen. Aber was so ein bisschen absonderlicher ist, ist halt einfach, dass diese aufgrund dessen, dass du halt keine Kameraeinstellungen siehst, also du hast keinen closen Schnitt aufs Gesicht oder auf Bewegungen oder so, sondern so du dieses ganze Setting drumherum hast und das ist auch echt ein fettes Studio, ist es wahnsinnig absurd. Also ich kann es gar nicht so richtig, so ein bisschen wie bei einer Karnevalssitzung, ja, nur dass da halt alle 3 Minuten jemand rauskommt und singt und du keine Ahnung so richtig hast, wer das ist, eine Vermutung hast, wer das ist und diese, also ich glaube, die Magie der Sendung ist die Absurdität der Sendung. Vielleicht trifft es das am besten.
Okay, hier gibt's ja schon The Masked Dancer. Da hat Ice-T mitgemacht. Meinst du, es kommt auch?
Habe ich jetzt hier noch nicht von gehört, aber The Masked Singer ist echt, das ist ja das Verrückte, ein riesiger weltweiter Erfolg.
Ja, ist es, aber deswegen frage ich ja jetzt, dass hier schon getanzt wird, Masked, was kann man denn noch machen? Also was sind noch,
könnte die Florida,
kann die Florida TV sowas, kann die nicht
The Masked? Scheiße, das ist richtig gut.
The Masked Surfer, The Masked...
Nee, wir haben mal aus Gag gemacht, Tim Melzer und Klaas gegen Johann Lafer und mich, glaube ich, oder Lafer und Melzer gegen Klaas und mich mit verbundenen Augen kochen. So, aber das gleiche Gericht, weißt du, du musst dann ertasten, was es ist und musst es dann auch dosieren und...
ja, das habe ich mal gesehen, stimmt sogar.
Und der Lafer war, glaube ich, ja. Jury, sowas, Johann Lafer.
Ja, und ihr habt es dann so präsentiert und er muss es bewerten.
Genau, und dann hat er sogar noch gesagt, ne? Das werde ich nie vergessen, weil dann ging es irgendwie um Zander im Kartoffelmantel oder so und dann hat er gesagt, ja. So, also das muss ich ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob er dann eine Show gemacht hat, aber er meinte dann zu meinem Zander im Kartoffelmantel, meinte er nur, der Fisch, auf den Punkt. Die Kartoffeln, richtig geiler Crunch, würde ich so bei mir im Restaurant schicken. Und dann dachte ich mir so, bitte was?
Was?
Aber das ist ja, also eigentlich ist dieses,
Versteckspielen, das ist ja Versteckspielen so ein bisschen.
Ja, wobei Masked, Entschuldigung, nur den Gedanken noch zu Ende, weil das Faszinierende ist ja eigentlich bei Masked Singer dieser Ratemechanismus und ihr habt es, wenn ihr es bei euch in den USA habt, ich glaube, das Geile in den USA ist halt einfach nochmal, die Range an B, C und D Prominenz ist einfach so viel größer, ja, und macht deswegen nochmal so viel mehr Spaß, weil du halt so viel mehr Auswahl im Ratemechanismus hast. Wenn du ehrlich bist, in Deutschland rechnet sich das wahrscheinlich auf 70, 80 Leute runter, wenn es hochkommt. Und die hat man dann jetzt durch. Also das war ja überraschend eigentlich in der Staffel, dass man die Leute fast alle kannte. So, das ist, muss man ja fairerweise auch sagen. In der Vergangenheit wurde ja auch schon mal die Mütze abgenommen. Und dann dachte sie dann so, wait, wer ist das? Und dann wurde noch erklärt, so, aber im Großen und Ganzen ist ja so mit verbundenen Augen was machen, was anderes als Masked, also dass man nicht erkennt. Geil wäre natürlich, wenn man eher so mit Köchen eine Sendung macht, wo die quasi maskiert servieren und man dann erraten muss anhand der Texturen und Qualitäten von was auch Wareneinsatz war, wenn du so möchtest, welcher Fernsehkoch das ist oder welcher Koch das ist. Aber ich glaube, das ist fast unmöglich.
Aber wenn man in die Fiktion reingeht, dann könnten wir ja vielleicht The Masked Eisengel machen und einfach als von vornherein sagen, ab jetzt ist gelogen. Und allen ist es klar, trotzdem, es ist nicht Sarah Lombardi.
Dass du einfach die Geschichte fiktiv zu Ende führst. Ja, das kannst du natürlich gerne machen. Wir können auch gerne mal gucken, wie stark deine Fiction-Fähigkeiten sind, um dann quasi zu schauen, ob es vielleicht eine Verfilmung gibt von Eisengel 2.
Genau, es ist nicht Sarah Lombardi und es ist auch nicht Bradley Cooper. Das kann ich auch schon.
Oh, das Bild habe ich gesehen, Paul. Ich muss sagen, ich ziehe alles zurück. Ich habe laut gelacht vor 2 Wochen, als du gesagt hast, dass du ja manchmal auch für Bradley Cooper gehalten wirst. Aber ich habe also hast du es gepostet oder haben wir so AWFNR
gepostet?
Ja,
das war AWFNR gepostet, ja.
Ja, und dachte ich mir nur, ja, tatsächlich, also das ist, wer es noch nicht gesehen hat, liebe Hörer, schaut euch bitte unbedingt auf dem AWFNR-Account das Bild an. Paul hat ja also Bradley Cooper musste eine Kooperation aus terminlichen, genau, zeitlichen Gründen, was auch immer, absagen. Und die nächste Person auf der Liste von der Marke, um die es da dann geht, war niemand Geringeres als Paul Ripke, weil er so aussieht wie Bradley Cooper. Das ist zumindest deine, ja, Interpretation der Dinge. Ob es wirklich so ist, könnt ihr euch alle am AWFNR ein Bild von machen. Du siehst das Album immer noch so, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also abgesehen davon, dass es, ich kann ja jetzt, inzwischen ist ja die, also es geht um IWC, um die Uhrenmarke, und ich bin da halt ein bisschen zu stolz drauf. Ist jetzt auch, also ich habe jetzt mit denen auch mal gesprochen, mit Chris, mit dem Vorstandsvorsitzenden immerhin, der dann gesagt hat, naja, also es, ich glaube, da habe ich ein bisschen übertrieben. Ich bin jetzt, glaube ich, dann doch nicht der Ersatz von Bradley Cooper. Es ist eher so, dass da halt, Da gab es eine Lücke, und die haben sie dann halt jetzt mit mir.
Das Team war halt gebucht und sie hätten sich auch unverrichteter Dinge einfach zu Hause lassen können.
Ja, noch nicht mal so. Ich glaube, noch nicht mal so. Also es ist eher so, also dass die das einfach verschoben haben, und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir doch jetzt mal das andere. Und natürlich bin ich in, also keine Ahnung, ich habe das ja so ein bisschen, ich habe es mir nochmal angehört tatsächlich, und ich habe es ja so fast verkauft, als ob ich jetzt, deswegen, ich habe auch gar nicht gecheckt beim drüber sprechen, dass du, ich habe das ja so, als ob ich einen Hollywood-Film mit einer Hauptrolle spiele, so habe ich es ja so ein bisschen.
Ja, absolut. Es ist immer gut, dass du da dann ab und an nochmal in Folgen reinhörst, um dir so ein realistisches Bild von deinen Erzählungen zu geben. Vielleicht sollten wir das öfter machen.
Total, absolut. Und das ist natürlich auch nicht, und auch auf dem Sunset Strip sind jetzt nicht Plakate mit mir, wo ich so eine Uhr anhab und als Pilot mit so einer Lederjacke.
Ja, aber sehr geiles.
Ja, also habe ich auch umgebaut tatsächlich. Schicke ich dir mal. Ist ein ganz lustiges, habe ich dir schon geschickt oder nicht? Hast du nicht diese eine Werbung, wo mein Gesicht dann von Bradley Cooper drauf ist? Ja, das ist quasi.
Mit dem Flugzeug im Hintergrund steht.
Genau. Das ist es nicht, aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem stolz drauf, dass sie so ein Porträt gemacht haben, und ich habe da 3 Wochen am Skript geschrieben und habe mir sehr viel Mühe gegeben, und zwar total weird, natürlich einen Film über sich selbst irgendwie zu schreiben.
Ich fand es halt viel lustiger, dich auf den Bildern zu sehen, mit einer Kamera in der Hand, weil das habe ich, glaube ich, schon seit 2 Jahren nicht mehr gesehen.
Ja, aber ich habe das Fotografieren ein bisschen wieder. Das ist das erste Projekt, wo ich wieder neben Paris vielleicht wirklich Bock habe zu fotografieren. Weil wir so Landschaften und weil es so irgendwie, also ich bin richtig stoked. Ich habe wieder angefangen. Ich habe wieder Fotos gemacht. Und fand es da auch cool und habe 2, 3 neue Kameras, alte Kameras, die ich neu belebt habe. Eine Leica R4, das ist die Kamera, die mein Vater damals hatte tatsächlich. Eine Filmkamera, eine Fotofilmkamera, und die ist ein bisschen kaputt. Geil. Und dann kommt da so Licht rein, und dann ist es quasi auch immer eine Überraschung, weil man Filme belichtet und dann muss man die entwickeln und dann kommt irgendwas zurück. Wie diese, kennst du die Dispo-App, die jetzt abstürzt, weil der Dobrik, der, also kennst du den YouTuber, der gerade
Dispo.
Dispo ist so eine App, die tatsächlich, und meine Tochter benutzt die bei dem 14-Jährigen, und ich finde es psychologisch sehr, sehr interessant. Das ist eine App, die quasi eine Foto-App, wo du fotografierst, aber nicht das Ergebnis siehst. Und die Idee dahinter ist, dass sich Leute verabreden, also jüngere, neue Generationen sagen, heute Abend oder wenn sie ein Bier trinken gehen oder was auch immer sie gemeinsam erleben, sagt ein Freundeskreis gemeinsam, wir machen keine Fotos, wir benutzen nur Dispo, so heißt die App. Und dann fotografieren die alle, und die Fotos sind aber erst am nächsten Tag um 10 Uhr verfügbar. Mit so Filter, und sieht auch so analog aus. Aber du kannst nicht die Fotos kontrollieren. Und dadurch entsteht viel, viel mehr direkte Kommunikation, weil die Leute halt nur ein Foto machen und nicht dann nochmal, das ist nicht ganz cool, sondern sie sehen das Ergebnis nicht und zwingen sich selbst durch eine technische Schranke, also durch eine Regel, quasi die Vorteile der digitalen Handyfotografie wegzunehmen, weil sie mehr im Moment leben wollen. Und das ist total geil. Und es ist hoch erfolgreich. Also riesen erfolgreich.
Und warum stürzt sie ab? Weil die halt so viel benutzt?
Ich muss jetzt, damit ich den Namen nicht falsch sage, ich bin nicht so ein YouTuber. Ein YouTuber namens David Dobrik heißt der, glaube ich. Sagt dir was? Das ist so ein Ex-Wein-Typ. Dave Dobrik ist schon so Logan-Level. Also riesengroß, alles diese Vine-Crew, die haben ja alle mit dieser Shortform-Video-App Vine angefangen, und der Clou ist, und das fand ich wirklich immer genial, Vine hat irgendwann ein Haus komplett gemietet, so ein Apartmenthaus in der Vine Street, weil es gibt in LA die Vine Street, also die genauso heißt wie die App, und in diesem Haus haben sie Leuten Apartments zur Verfügung gegeben, also sie haben gesagt, ihr könnt da wohnen umsonst. Mit Fitness ist nagelneu, supergeil, High-End, mit Pool und bla. Aber ihr müsst jeden Tag 10 Videos produzieren für unsere App. Oder 4, ich weiß nicht, was die genaue Zahl war. Und da sind, also die Liste ist von King Batch oder Amanda Cherny, Dave Dobrik. Also das ist alles so eine komplette, sind alles die Weintypen. So sind die alle groß geworden. Und das ist rausgekommen, weil irgendjemand rausbekommen hat, dass die alle die gleichen Lichtschalter in ihrem Bad haben. Also auf den Videos sind überall die gleichen Armaturen und irgendjemand.
Okay. Das heißt, die sind aufgrund verstehe, ja, geil.
Und dann hat jemand rausgefunden, dass die halt alle an einem Ort leben. Und also das Gleiche hat der TikTok.
Wie geil, dass sie sogar noch in der Vine Street gemacht haben und da auch eine Wohnung gefunden haben. Mega gut.
Und diese YouTube und diese TikTok-Häuser gibt's ja hier auch. Also es ist genauso wiederholt worden von TikTok und dann mit den ganzen D'Amelio Sisters und so weiter. Also es ist ein Gang und Gäbe, wenn du mal ein Startup hast mit einer App, lieber Joko, dann solltest du einen passenden Ort finden und dort quasi was bereitstellen, dass die dort Content produzieren können. Auf jeden Fall, der Typ hat immer, der ist ein YouTuber geworden und ist so ein bisschen der Jimmy Kimmel, der YouTube-Generation. Und es wollte auch immer sein, hat ein schönes Lachen und ist irgendwie, ich habe das nie so gefühlt.
Jetzt muss ich mir den kurz angucken, Entschuldigung, das hat mich so neugierig gemacht.
D-O-B-R-I-K, David Dobrik, grinst immer auf allen, also alle YouTube-Thumbnails ist immer das gleiche Lachen und das ist ganz sympathisch. Der hat aber echt immer
doch, den kenne ich.
Sehr, sehr grenzwertige Videos, so Pranks halt auch gemacht und so diese gesamte YouTube-Prank-Kultur ist ja wirklich grenzwertig. Also zum Beispiel haben die halt einem Kameramann von denen die Augen verbunden, dann haben sie eine hübsche Frau reingebracht, haben gesagt, mit der knutschst du jetzt und dann haben sie den 50-jährigen alten Kameramann mit ihm, also richtig French Kissing, mit Zunge und so und richtig rumgemacht und dann haha, verarscht, war doch nicht die hübsche Frau, war der und eben auch wirklich amtliche sexuelle Belästigung und Frauen besoffen gemacht und über Dreier und dies und das, also wirklich richtig schäbiger Scheiß. Sagen,
also ich habe hier gerade auch...
Genau, und der wird richtig gecancelt, auch zu Recht, wenn du mich fragst, und weil er 100%. Wirklich richtige Scheiße gebaut hat und das auch, er selbst hat zwar nicht gemacht, aber er hat es zugelassen, also die nennen sich dann der Vlog Squad, das ist dann so die Crew um ihn herum, die Entourage, die 15 Leute, die haben wirklich Scheiße gebaut und die hat er auch wohlwissend benutzt, um Content zu generieren, weißt du? Also das ist immer an der Grenze zu cool, nicht cool und einfach wirklich, wirklich verabscheuenswürdig zwischendrin und vor allem ja auch als Vorbild für eine junge Generation. Und der wird richtig amtlich gecancelt jetzt, zu Recht. Deswegen stürzt die App von ihm komplett ab. Aber die Idee finde ich gut, muss ich sagen. Also die Idee, im Moment zu leben und diese disposable Sachen, ja.
Und vor allen Dingen wieder so dieses in den Moment zu kommen, ne? Also nicht dieses, lass doch noch eins machen, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch eine Menge mehr kommen wird, was dann auf einmal so das Absurde ist, das, was Social Media uns beigebracht hat, wie wir zu verweilen haben in Zeit, nämlich irgendwie nur noch konsumieren und kaum noch leben, so ungefähr, dass da auf jeden Fall auch wahrscheinlich Apps kommen werden, die uns dann wieder dahin züchten, dass wir wieder normaler ticken. Aber das Lustige ist, dass du die Vine-Story gerade erzählst, da habe ich eine sehr gute Geschichte zu. Ich bin damals mit Klaas bei den International Emmys in New York gewesen. Da durften wir eine Kategorie präsentieren. Und dann gibt's immer so, das ist quasi der International Emmy, ist das gleiche wie der Emmy, aber auf internationaler Ebene, das heißt, da werden international die besten Entertainment-Formate von aus dem Fernsehen quasi gekürt. Bester Film, beste Dokumentation, bla 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 bla. Und da war es so, und da kommen dann auch aus der ganzen Welt diese, sag ich mal, Joko und Klaases zusammen, von alt bis jung, die jungen Wilden bis zu den Etablierten aus der Branche, die in den jeweiligen Ländern dann irgendwie so ein gerade ein ganz gutes Standing haben, kommen dann da zusammen, weil sie sich sowohl untereinander dann da laudatieren, als aber auch ein großer Teil von denen nominiert ist. Und auch die Amis sind dann teilweise da, aber ich sag mal eher so die C-Kategorie der Amerikaner oder vielleicht auch die weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist nicht die A- und B-Liga, wo man denkt, ja, den kennt man, sondern da war so ein Typ, der hat laudatiert, der saß bei uns mit am Tisch, den haben wir so ein bisschen kennengelernt, der hat in irgendeiner Serie mitgespielt, keine Ahnung, noch nie vorher gesehen, noch nie vorher gehört. Und der hat mir an dem Abend, ne, weil wir dann irgendwann so ins Labern kamen und da hatte ich gerade Go Butler hier gemacht, so mein erstes Investment, hat er gesagt, so, oh yes, so you invested something, I invested in one too. Und dann hat er mir diese Wein-App gezeigt, mit der, look, it's a clipping app and you can only have like, 15, was waren das, 15 Sekunden oder 9 Sekunden waren es ja, glaube ich, sogar nur, ne? So ultra short. Und ich dachte damals, was für ein Quatsch. Braucht kein Schwein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser gute Mann, wer auch immer er war, könnte man wahrscheinlich googeln und rausfinden, einen ganz guten Moment gehabt hat, als er mir das gezeigt hat und ich gedacht habe, was für ein Scheiß, braucht doch kein Mensch. Und er wahrscheinlich danach einen Ausstieg hingelegt hat, einen Exit hingelegt hat, der sich gewaschen hatte, weil die war ja dann zu gewissen Zeiten, die hat ja sogar nochmal so ein richtiges Revival erlebt vor 2-3 Jahren und kam nochmal so richtig hoch.
Total. Und also wurden nicht auch, also ich weiß gar nicht, in was es untergegangen ist, aber es ist ja quasi der ganze Shortform-Videokram.
Ist von denen erfunden worden.
Ja, das waren die ersten davon. Und auch so im Comedy-Bereich ja riesengroß. Also genau diese kleinen Skits oder wie auch immer man dazu sagt. Naja, also auf jeden Fall müsste man Entrepreneur Joko, also warst du nicht mehr in der Jury für so Entdecker-Ideen?
Ja, war ich tatsächlich. Ja, war ich bei hier, wie hieß sie? Ding des Jahres von Raab produziert. Ja.
Okay, wollen wir nicht, man könnte Masked Bachelor machen, oder? Dann haben wir Best of Both Worlds.
Das
oder
Hidden Bachelor. Das ist Bachelor. Aber eh nie uninteressant, so, ne, was da für Welten sich noch auftun. Ne?
Ja, dass man einfach nur,
Was geht Masked? Ja, aber das ist ja auch so simpel, weil man hätte ja auch gedacht, so alle Gesangsformate sind durch und dann kommt dieses Masked und man denkt so, okay, das ist jetzt wirklich der große Wurf. Und ich muss ja auch sagen, also ich habe eine gewisse Faszination fürs Format, aber so richtig erschließen, warum das so unfassbar erfolgreich ist, ist ja, glaube ich, mit das erfolgreichste auf ProSieben überhaupt, kann ich mir nicht erklären. Also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, was die, also die Magie, die diese Sendung hat, und viele andere Sendungen auch, finde ich, aber warum die so unfassbar durch die Decke geht, ist auf eine Art, ist mir das ein Rätsel.
Geht es weiter, weißt du das? Gibt's
da wird es eine nächste Staffel geben, da gehe ich schwer von aus, ja. Aber was hast du denn? Hattest du eine aufregende Woche? Hast du irgendwas, jetzt habe ich so viel aus meiner Fernsehbubble.
Ja, aber
erzählt.
Es ist ja auch, also ich finde diese Fernsehbubble wirklich faszinierend, muss ich ja auch sagen. Und ich habe ja schon
komisch,
auch mitgekriegt.
Ne? Immer noch faszinierend, obwohl es eigentlich so, manchmal fühlt sich so outdated an, aber trotzdem hat es irgendwie eine unfassbare Faszination, finde ich auch.
Hast du diese Story mit Tommy Schmidt in der Zeit gesehen, das Interview? Da hat er das auch die ganze Zeit gesagt, dass quasi Leute, die, also der kann es ja vergleichen, der macht ja jetzt ein bisschen Fernsehen und sieht quasi die Zahlen ja auch und ihm hören ja mehr Leute zu, als ihm Leute zu sehen oder manch Influencer erreicht ja mehr Leute mit einer Insta-Story, als je möglich ist mit einem Fernsehauftritt oder sowas. Und trotzdem sind Menschen beim Fernsehen ja viel, viel aufgeregter und viel
verrückt.
Also ist ja immer noch die Nummer eins, grundlegend, das ist faszinierend immer noch und es ist ja, es ist nach wie vor ein abstruses Medium, was total geil ist. Und niemand ja wirklich weiß, was passiert. Das ist ja wie in der Musik, finde ich. Weißt du, ich habe ja, also meine ganze Musikvergangenheit, wo ich in der Musik gearbeitet habe, haben ja alle immer gesagt, ja, man kann ja einen Hit konstruieren, kann man eben nicht. Im Nachhinein konnte jeder immer sagen, so und so geht's. Und all die hochdotierten Superstar-Leute haben es nie hingekriegt, wirklich was zu konstruieren. Sondern es ist im Nachhinein erklärt sich Erfolg immer einfach. Also weißt du, im Nachhinein weiß man genau, warum Joko und Klaas erfolgreich geworden sind.
Ja.
Warum, da zitiere ich Shindy, du sagst, du hast mich gemacht, mach nochmal. Also weißt du, so dieses, ja, okay, mach nochmal.
Ja, total, ja.
Keine Chance, also hat man ja. Also, niemand ist gemacht worden von irgendwem. Und auch niemand hat es auch vorhergesagt. Und am Ende sagen alle immer, ja, weil sie halt einmal eine Sekunde dran gedacht haben, dass das, ja, also so, weißt du, ja, ich wusste schon immer, dass Joko berühmt wird. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das bist schon du, der das gemacht hast. Und das finde ich.
Naja, und das Lustige ist ja, es gibt ja auch immer ganz viele Mütter und Väter des Erfolges, ne? Wer heute alles behauptet, dass ich da bin, wo ich bin, weil sie mir den Weg geebnet haben, Das ist auch immer lustig. Ja, ja, ich weiß, ich hab den ja entdeckt. Also auch wenn dann so Dritte einem erzählen. Du, ach witzig, den kennst du auch, ne? Und ich so, ja, hatte ich mal in einem Projekt mit zu tun, so ganz nebenbei irgendwie mal so über den Flur gelaufen und sich angeguckt so ungefähr, ne? Und das sind dann die Menschen, die dann irgendwo rum erzählen, dass sie die Basis des Erfolges gelegt haben. Das finde ich auch mal. Also Erfolg hat viele Mütter und Väter, aber ich glaube, Misserfolg will dann immer keiner was mit zu tun haben. Da müssten eigentlich all die Menschen genauso die Hand heben, wenn sie sagen, dass sie Teil des Erfolges gewesen sind, dass sie auch den Misserfolg mittragen. Aber das will dann wieder keiner gewesen sein.
Das stimmt. Absolut. Ja. Und am Ende ist ja auch die, also ich habe das so, während ich dieses Projekt für mich selbst geschrieben habe, sozusagen, habe ich auch viel über meine letzten
15. Du hast wirklich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber du hast wirklich diesen Film selber geschrieben.
Genau. Also was heißt geschrieben? Das ist einfach ein Porträt und ich habe halt drüber nachgedacht, was will ich da sagen und was ist, sind irgendwelche Gedanken, die haben ja wirklich, also das ist zweimal passiert in meinem Leben tatsächlich. Das, also einmal war es Materia damals. Da haben, also es gibt zwei wirklich spitze Produkte in meinem Leben. Und das ist, deswegen hat es total Bock gebracht, deswegen habe ich auch nicht so viel zu erzählen, weil ich halt die letzten 5 Wochen mehr oder weniger nur das gemacht habe. Bei Materia damals war es so, dass quasi als der Zum Glück in die Zukunft 1 rausgebracht hat, gab's, der war an so einem Punkt, wo quasi bei Sony jetzt das Album, alle haben es erwartet, alle wussten, okay, der hat das Zeug, es gab dieses Masimoto-Projekt, aber der hat noch eine viel krassere Stimme in echt, also ungepitcht und der hat Potenzial, auch vom Look her, sieht gut aus und alles so, eine neue Welle des Hip-Hops und was auch breite Leute, also so andere Leute verstehen und nicht mehr nur so Gangster, Rap und Beleidigung, sondern wirklich ein großes Thema. Und je größer es wurde, desto mehr Leute haben mitgeredet, wie das auszusehen hat. Also so das Label, das Management, die Produzenten, die es wurde. Es gab dann irgendwann so 23 Leute, die alle gesagt haben, so müssen die Fotos aussehen, so müssen die Videos aussehen, so müssen übrigens die die Coverfotos und die Insta-Story, also was auch immer an Medium zur Visualisierung der Musik erstellt wird. Da gibt es ja ganz viele Leute, die genau wissen, wie das auszusehen hat, damit erfolgreich wird dadurch. Und da haben wir aber dann irgendwann zu viel gekriegt, Martin und ich. Und das war vor allem Martin, der dann auch gesagt hat, so, ey, das, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es ja ist ja immer noch ein emotionales Produkt und Leute, wenn 5 Leute mitreden, dann gibt's halt 5 Meinungen drin, weißt du? Und das führt nicht immer zu besseren Meinungen, wenn der gemeinsame Nenner versucht wird zu finden. Und dann haben wir damals wirklich irgendwann gesagt, so, wisst ihr was? Martin und ich gehen los und wir machen eine Weltreise und wir kommen zurück mit einer Festplatte. Und bis dahin kriegt ihr nichts zu sehen, so. Und da haben natürlich alle erstmal gesagt, ja, genau, ihr Idioten, ihr fliegt Business Class einmal um die Welt und besauft euch da und auf gar keinen Fall macht ihr das, weil wir das gesamte Budget gebraucht haben dafür. Es kostet ja auch wirklich dann Geld und rumfliegen und bla, bla, bla. Und wir haben aber da tatsächlich eine Kamera, also eine Filmkamera mit einem Objektiv, eine Fotokamera mit einem Objektiv und sind dann, und die Musik. Das waren die 3 Sachen, die wir dabei hatten und sind dann von Ort zu Ort einmal um die Welt geflogen, waren 6 Wochen unterwegs und haben quasi vor Ort immer einen Song ausgewählt, intuitiv, der zu diesem Vibe irgendwie passt, haben den im Loop die ganze Zeit gehört, sind einen Tag mit einem Mietwagen durch die Gegend gefahren und haben am nächsten Tag unsere Interpretation in Fotofilm und ja, Video und so weiter gemacht und haben so Kurzvideos zu jedem Ort gemacht. Und das ist bis heute, glaube ich, zumindest mein bestes Produkt, weil es zumindest wirklich nur, und Martin redet die auch nicht rein, also Martin hat ein Gefühl für Schnitt und für Bilder, aber das deckt sich zu 100% mit dem, was ich denke. Also wir finden das Gleiche genau geil und wir haben auch nicht, das ist dann nicht so, dass er sagt, mach's doch nochmal anders, sondern er hat jedes Mal gesagt, oh, mega geil, und das ist mir eigentlich nicht nochmal passiert, dass man wirklich auf einem Nenner war und dass ein ganz, ganz spitzes Produkt rausgekommen ist und ich quasi mit dieser Festplatte, die ich dann geschnitten und Videos und was auch immer, mit diesen Medien, die wir mitgebracht haben, wirklich ich zu 100% zufrieden war. Und das genau ist jetzt wieder passiert. Also tatsächlich hat IWC, und das, also das gab es in meinem Leben nicht nochmal, hat einfach gesagt so, mach das und mach so, wie du es willst. Die haben Konzepte gelesen zwischendrin. Die haben aber wirklich überhaupt gar nicht reingeredet. Was ich faszinierend finde, weil die immer gesagt haben, wir wollen, weil am Ende ist das ja, was jede Firma versucht, ja authentische Inhalte hinzubekommen. Aber wenn du dann aber jemandem erzählst, was du da reinspielen willst, weißt du, also so authentisch ist nur eigentlich die Geschichte, die ich erzählen will, kann von mir selbst nur authentisch sein. Die kann ja gar nicht authentisch werden, wenn ich nochmal darüber erzählen soll, wie viel Tage Reserve, die was auch immer. Und das war echt geil, weil die quasi, ja, die haben mir einfach, erst fand ich es halt mega geil und dann habe ich gemerkt, scheiße, jetzt muss ich auch delivern. Jetzt muss ich ja auch 2, 3 und da habe ich wirklich viel drüber nachgedacht. Also es war so ein, hat mich natürlich auch an einem Moment erwischt, wo ich jetzt 40 bin und so ein bisschen retrospektiv viel, was mache ich eigentlich, was ist mein Beruf, was ist so, weißt du, also so, wo komme ich da hin und was auch immer und habe dann irgendwann für mich so, ich bin Geschichtenerzähler, Storyteller, das ist, was ich schon immer mache am Ende, weißt du, oder Erinnerungsschaffer oder was auch immer, habe so ganz viele Sachen aufgeschrieben, versucht zu formulieren, wo das ist und habe eben auch ganz viel mit alten Freunden nochmal telefoniert und retrospektiv über diese Tatsache, dass natürlich hatte ich super viel Glück. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber warum hat sich dieses Glück so oft wiederholt? Was sind die Gründe? Also gibt es vielleicht irgendwas, wo sich was wiederholt dann zwischendrin? Weil irgendwie ist es ja schon abstrus, dass sich das, der Aufstieg des Materia, der von 3 Leuten beim Konzert zu 30.000 Leuten beim letzten Konzert, was ich gefilmt habe, sich entwickelt, der wiederholt sich ja wieder. Ich bin der von der Fußballnationalmannschaft und die werden Weltmeister. Ich mache Lewis Hamilton und Nico Rosberg und also weißt du, ich mache Nico Rosberg, der wird Weltmeister, geht dann zu Lewis Hamilton, der wird Weltmeister. Also so und dann gehe ich da weg in dem bestmöglichsten Moment und da genau hatte ich so ein also mein Gedanken, den ich zumindest für mich gefunden habe bei diesem ganzen Kram war, dass eine meiner also so das Glück ist das Wichtigste. Glück ist when preparation meets opportunity, glaube ich, weißt du? Also so das ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, blabla, aber Timing ist da wirklich eigentlich der Hauptfaktor. So Timing ist das, wo ich am glücklichsten war eigentlich. Und dann habe ich so ein bisschen versucht zu sortieren, was ist eigentlich Timing? Und das sind eigentlich 2 Faktoren. Das ist wann du da bist, also ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber das ist noch viel, viel wichtiger, wann du weggehst. Also wann du aufhörst mit was. Und ich glaube, da ist meine Tatsache, dass mir halt sehr, sehr schnell langweilig wird und ich da sehr schnell auf mein Bauchgefühl höre, dass ich, also erinnere dich, wie wir über die Formel 1 geredet haben, das war ja nicht, weil ich was Besseres hatte, sondern es war wirklich, weil ich das Gefühl hatte, ich kann hier nichts mehr mitbringen. Das ist, ich bin nicht der Richtige für diesen Job. Und darauf dann zu hören und da wegzugehen, das hat zu so viel weißen Blättern in meinem Leben geführt, dass ich quasi wirklich neu anfangen konnte. Also ich habe ja aufgeräumt, ich habe den Schreibtisch weggeräumt und konnte wirklich was Neues machen mit voller Energie und vielleicht auch ein bisschen mehr Mut als andere. Also so, weißt du, aber in der Retrospektive, die letzten 15 Jahre sind natürlich krass, aber ich war auch, also ich bin ja auch nicht nach Amerika gegangen, um das hier zu machen. Also weißt du, so das ist ja alles sau viel Zufall. Aber gegebenenfalls gibt's 1, 2 Sachen, dass wenn man eben auch aufhört, dass man eben nicht eine Welle noch mitreitet zum Ende hin. Also hast ja auch gehört mit dem das Gespräch mit dem Big Wave Surfer ging ja auch darüber, weißt du? Also so.
Naja, voll. Aber es ist ein guter Punkt eigentlich so.
Genau.
Aber ich finde gerade in Bezug auf Timing, super interessant, weil ich glaube gerade in Bezug auf Timing eigentlich das mal von der anderen Seite zu betrachten, ist gar nicht der Moment, wann war ich da, sondern wann bin ich gegangen.
Genau.
Wann habe ich es verlassen, um dann aber auch wieder mal in eine Situation zu kommen? Ich glaube schon, dass es irgendwie was mit Gespür zu tun hat. Ne? Also das ist ja schon
Intuition, ja, 100%.
Intuition, weil das ist irgendwie, das ist, ich finde ja auch Menschen, die mir sagen, kann ich dir nicht sagen, warum das so ist. Ne? Ich habe einfach so ein Bauchgefühl gehabt. Finde ich ja viel spannender als Menschen, die mir sagen, das habe ich genauso geplant und so ist es dann auch eingetreten. Wo ich denke, so ja, ist ja geil, aber wie langweilig eigentlich, weil du hast alles so geplant und es ist genauso gekommen, wie du wolltest, dass es passiert. Das Geile ist ja eigentlich in so einer Bauchsituation, dass du keine Ahnung hast, was kommen soll und dass du daraus aber trotzdem ein Gefühl entwickelst, was sich richtig anfühlt und dem immer weiter folgst. Also jede Abzweigung, dich für den einen Weg entscheidest. Und dann aber trotzdem, und den Punkt finde ich total interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, zu sagen, wann ist denn der Moment richtig, auch wieder zu gehen. So, und da hast du tatsächlich, also ich meine, die sind ja jetzt nicht Weltmeister geworden bei Mercedes oder bei der Nationalmannschaft, weil du da warst, aber überhaupt. Du hast halt dann irgendwie das große Glück gehabt, dass genau, also und da sind wir wieder bei Glück und trotzdem auch Intuition, ne? Du hast ja auch nicht locker gelassen bei der Nationalmannschaft. Du hast gesagt, ich will vorbeikommen. Ich wahrscheinlich auch von Anfang an das Gefühl gehabt, dass da was passieren kann. Und irgendwie ist es ja immer das Faszinierende. Aber ich finde, das ist auch das, was dann irgendwie das Leben so ausmacht oder so faszinierend macht. Dass man halt nicht für immer oder alles das muss ich den Satz richtig bauen, dass man nicht immer für alles eine Erklärung finden kann von dem, was gut gelaufen ist und auch für das, was schlecht gelaufen ist, nicht. Aber man hat so ein Gefühl, trotz allem von, das kriege ich hin, das kriege ich nicht hin. Und das finde ich irgendwie immer total faszinierend. Das ist ja sogar bei Sendungen so, dass man weiß, heute wird ein guter Tag, heute wird ein schlechter Tag und meistens stimmt's.
Ja, Intuition, Bauchgefühl.
Ja.
Und die natürlich, ich meine, du hast ja jetzt auch 170.000 Mal bewiesen, dass aus der Angst geht es schief, meistens ja schon entsteht, okay, es hat jetzt schon auch geklappt und die Angst ja ganz gut ist. Das ist also sehr ein guter Antreiber, noch zu delivern und sich Mühe zu geben. Und das ist ja schon so, dass ich finde es nach wie vor ein bisschen weird, dass man so viel über die, ich wüsste nicht, wie ich das nochmal wiederholen sollte, was mir passiert ist. Und das ist natürlich dann der Zufall und das Glück, was ich hatte, weißt du? Aber irgendwie gibt's vielleicht ja schon ein, zwei Sachen, die gute Freunde und mir immer wieder auch assistieren. Und das hatte ich mit Martin auch schon früher. Materia ist auch so ein Typ, der könnte auch einen Dönerstore eröffnen und der wäre erfolgreich. Also wenn der einen Dönerladen irgendwo in Rostock aufmacht, weil er ein tiefes Interesse an Menschen hat. Und das vereint uns auch total. Also ich habe schon immer Interesse an Menschen. Ich habe nicht als guter Networker versucht, ein Interesse vorzugaukeln, sondern es hat mich wirklich interessiert, schon immer. Und das wiederum spüren Leute, glaube ich. Weißt du? Also so, wenn du wirklich und dieses ganze Geschichten erzählen und diese, also um zum Anfang zurückzukommen, was ist das eigentlich, was ich mache und ich mache ja dann Witze drüber, aber wie abstrus das ist oder wie, also keine Ahnung, das muss man ja auch mal formulieren irgendwie. Mir fällt es dann irgendwie schwer, aber ich habe das dann aufgeschrieben und habe dann so, was ist das, worüber ich am allerglücklichsten bin gerade, neben 3-4 Sachen. So. Und da kam für mich so raus, die Tatsache, dass ich wirklich frei darüber entscheiden kann, was ich mit meiner Zeit anfange, ist eigentlich das krassest, größte Glück, was es gibt in meinem Leben.
Sofort, ja.
Also, dass ich nicht mehr abhängig bin. Und das war schon was ich mir auch aktiv gewählt habe. Also, weißt du, mit Steffi habe ich ja auch drüber geredet, dass so, ich habe halt immer andere Geschichten erzählt, bis ich irgendwann mich getraut habe, und das hat eben auch 15 Jahre gedauert, meine eigene Geschichte zu erzählen. Und so seit anderthalb Jahren und ich meine, jetzt gibt's IWC, ist eine Weltmarke, die machen mit Lewis Hamilton, Tom Brady, James Corden und Bradley Cooper Werbung und, dass die jetzt
also mich, dir, meinst du, nicht Bradley Cooper.
Und dass die jetzt mich auswählen, um für sie meine Geschichte zu erzählen, weißt du? Das ist ja, das kann man sich ja nicht ausdenken. Also das kann ja nicht, das ist ja völlig abstrus eigentlich. Aber trotzdem liegt es, glaube ich, daran, dass ich dieses Blatt überhaupt erstmal weiß gemacht habe. Dass ich mit Schwung versucht habe, die alten Ballasten ja wegzunehmen und da muss man halt auch weggehen. Das ist halt das, was das Allerschwierigste ist, glaube ich. Weil die Welle weiter surfen. Ich hätte nach der WM 2014 hätte ich einfach Fußballfotograf. Dann würde ich halt jetzt Fußball fotografieren. Ich hätte es einfach noch, glaube ich, 10 Jahre so weitermachen können. Und hab's ja nicht gemacht. Und das ist ganz gut.
Naja. Aber glaubst du, du kommst wieder ein bisschen zurück zum Fotografieren, weil du eben meintest, so,
ja,
du entdeckst es gerade wieder. Also, aber das ist ja eigentlich interessant, dass du dann mit einem gewissen Abstand zum Fotografieren, weil du vielleicht dann auch zu viel fotografiert hast, jetzt in so eine neue Ära des Fotografierens für dich eintauchst. Also vielleicht weg von man auch eben meintest, so Landschaften und so, ne? Das ist ja dann so fast Gursky-mäßig, wenn, also jetzt nicht nur Landschaften, aber nee, ist ein schlechter Vergleich, vergiss den wieder.
Ja, der ist auch ein bisschen hoch.
nein, aber was ich nur sagen wollte, ist, dass so die Bildsprache sich ja dann auch nochmal krass verändern wird. Wenn du von Personen hingehst zu Landschaften, verändert sich ja alles im Bild. Und dieses perfekte Bild trotzdem, also das ist ja auch wieder nur Bauchgefühl. Du kannst dir 3 Fotografien angucken. Und ohne, dass da jetzt darum geht, welcher ist der große oder welcher ist der kleine Fotograf im Ranking von, wie erfolgreich ist diese Person, die das da macht, kann dein Bauch dir ja immer sagen, welches Foto du am meisten magst. Also deswegen finde ich Kunst ja zum Beispiel auch immer so total spannend, weil ich kann mir was kaufen, was keiner cool findet, aber ich lieb's, weil mein Bauch mir sagt, das ist das Geilste, was du je gesehen hast. Und genau diese Offenheit, finde ich, ist ja was das so einzigartig macht. Und trotzdem wird's bei dir ja jetzt so sein, dass du mit all dem, was du zwischen dem, sag ich mal, letzten professionellen Foto, was du auf deinen Kameras in der alten Welt gemacht hast oder mit der alte Paul von mir aus gemacht hat, ist da ja ein neuer Paul in der Zwischenzeit entstanden, der wiederum durch ganz viele Eindrücke in seinem Leben in eine andere Position gekommen ist, mit einem anderen Auge jetzt auf einmal guckt und vielleicht ganz viele Menschen enttäuschen wird in dem Moment, wo er mit dem rausgeht, was er dann da hat, wenn er irgendwann damit rausgeht, weil sie halt einfach eine gewisse Form von, das bist doch gar nicht du, also die Erwartungshaltung halt einfach eine andere ist und trotzdem dich es aber total glücklich macht, weil das halt dein Bauch glücklich macht und dein Auge glücklich macht und dein Gefühl ein gutes dabei ist. Ist ja eigentlich total spannend.
Und dann brauchst du aber, trotzdem habe ich auch, und da muss ich auch fair sein, also das habe ich fast, also ein Mensch hat mir wirklich seit anderthalb Jahren immer wieder, egal wann wir Kontakt gehabt haben, immer wieder gesagt, ich vermisse deine Fotos. Ich hätte gern deinen Blick auf die Welt wieder. Ich will, dass du wieder fotografierst. Und ich war immer so, ja, ich habe aber keinen Bock mehr und was auch immer. Und das ist Matze Hiltscher. Der hat tatsächlich immer wieder und wieder gesagt, bitte mach doch mal wieder ein paar Fotos. Ich fand es immer hochinteressant, was du so siehst. Und ich habe nie so richtig verstanden, was er damit meinte. So, weißt du, ich war so, ja, ich hab genug fotografiert. Was soll ich denn jetzt noch? Was auch immer so. Es hat mich überhaupt nicht gereizt. Und aber irgendwie hat er es geschafft, dieses, dass ich durch die Welt gehe und irgendwas sehe und versuche das und das, also keine Ahnung, so der Externe, der mich wirklich, 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 also der beste Fotograf, den es aktuell gibt, seit 2 Jahren, die besten Fotos, ohne irgendeine Frage, die besten Bilder, die ich gesehen habe, wahrscheinlich in meinem Leben, aber wo ich wirklich immer wieder mir denke, das ist der beste Fotograf der Welt und zwar wirklich international, ist Lars Eidinger. Was der für Szenerien sieht, was der sieht, was andere Leute nicht sehen und da geht's eben nicht mehr und vielleicht ist das, weil ich jetzt älter geworden bin, aber das ist irgendwie sein Blick auf die Welt. Das ist mal lustig, es ist mal absurd, es ist mal, der sieht Sachen, die andere Leute nicht sehen. Und das ist faszinierend. Und was der.
Und was ich aber so faszinierend daran finde, in dem Moment, wo du das dann siehst, was er gesehen hat, bekommt das eine totale Relevanz und du weißt, ich wäre dran vorbeigelaufen und ich hätte es nicht gesehen.
Genau. Und das hätte ich aber vor 10 Jahren nicht so gesehen. Vor 10 Jahren hätte ich den Typen, der das geile Porträt von was auch immer gemacht hat und dies und das, weißt du, also so, den hätte ich damals geil gefunden, den krassen Werbefotograf, der die Nike-Werbung mit Neymar, bla bla bla, so, das hat sich halt, meine Wahrnehmung hat sich verändert und seit ich Lars so abfeiere in dem, was er da so tut und das ja auch immer wieder macht, also es ist ja auch gar nicht so, dass er ein Buch rausbringt mit den 18 besten Fotos oder sowas, sondern jeden scheiß Tag macht der 12 Fotos, wo ich fassungslos bin, dass der das sieht. Ja. Jeden Tag, seit anderthalb Jahren so. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Und eigentlich ist er ja gar kein Fotograf. Also weißt du, so, aber der hat das beste Auge. Und da war übrigens Materia auch immer ultra gut drin. Der hat auch so Sachen gesehen. Das sind diese intuitiven Künstlerbauch, die irgendwo irgendwas sehen und das dann hinbekommen, das zu transportieren. Und das ist dann, das habe ich ja auch nie geschafft. Muss ja, also wirklich, ich bin ja kein Künstler. Ich habe nie was kreiert. Ich habe nie was festgehalten, was andere nicht gesehen haben. Sondern jeder hat ja gesehen, dass der Erfolg da gerade war. Und davon habe ich ein Abbild gemacht, was vielleicht ein bisschen anders war als die anderen Abbilder. Aber die Szenerie war ja gelebt. Ich habe ja einfach nur eine andere Perspektive auf eine gesehene Szenerie einfach nur provided sozusagen. Und das reizt mich gerade. Kriege ich nicht besser, schlechter, was auch immer. Und aber dieses... Also das Ganze, die Welt, auch die Campingwelt, die wir da für diese, also diese Entdeckerwelt, so mit dem, und das habe ich jetzt wirklich, seit 3 Monaten gehe ich immer mal wieder in die Wüste für eine Nacht und campe da und entdecke einfach die Landschaften und fahre durch die Gegend und sehe aber auch Menschen und Orte und keine Ahnung, gestern war ich in einem Ort an einem Flughafen in der Mojave-Wüste, wo so auf einmal Seen dran sind, dann latsche ich da durch die, also das habe ich wirklich noch nie gemacht, dass ich dann so Sachen entdecken will und einfach 3 Stunden ohne irgendeine Aufgabe mal rechts, mal links fahre. Und das genieße ich wirklich sehr, sehr, sehr krass gerade und empfinde ich zumindest an dem Moment, wo ich bin, als absolute Freiheit und das zu machen und gegebenenfalls, also gestern zum Beispiel, ist auch wirklich nicht ein Foto auch nur irgendwie was geworden. Also so der weil ich kann das noch nicht.
Wollte gerade sagen, vielleicht weil du die Welt erschließen musst. Okay, ja.
Und das muss ich jetzt üben und vielleicht entdecke ich da auch irgendwas. Vielleicht macht es mir aber auch, also vielleicht will ich es auch gar nicht rausbringen, keine Ahnung. Aber es ist zumindest so, dass es echt Schweinespaß macht, das zu machen. Und das ist voll geil für mich. Und dieses, ja, nichts, also ich versuche ja schon auch bei Paris ein bisschen Inhalt reinzubringen in eine Geschichte, also eher so ein bisschen Newport Beach da reinzubringen, mein Leben ein bisschen reinzubringen, weißt du, also in die, deswegen machen mir die Produkte, wo es inhaltlich sinnvoller ist, mehr Spaß als einfach nur ein Logo drauf machen. Und das muss ich schon auch sagen, so, da hast du auch viel mit zu tun mit deinem, also so nach wie vor feiere ich unfassbar ab, wie du Jokolade mit Inhalt füllst. Und das ist was ich wirklich geil finde. Und deswegen ist das ist eben nicht nur, ich meine, du kriegst ja die Liebesnachrichten auch außerhalb unseres Podcasts. Es ist eben, wie gesagt, nicht nur einfach, weil du so berühmt bist und eine Following hast und dann eine Schokolade rausbringst und dann schreibst du da Jokolade drauf, sondern es ist, weil du dieses Projekt mit Leben füllst, weil du dir Herzblut da reinsteckst. Und das finde ich faszinierend und das konsumiere ich sehr, sehr gerne.
Na so. Und das freut mich, dass du da Spaß dran hast, aber ich glaube vor allen Dingen auch, weil es auch eine Geschichte ist, ne? Ich glaube, dass viele sich zu dieser Mission, die da irgendwie hintersteckt, connecten können und dass man die Ernsthaftigkeit dahinter, glaube ich, spürt. Ich glaube, es wäre ja verlogen, rauszugehen und zu sagen, guck mal, das ist die Geschichte und dann wird man es nicht so machen. Und ich glaube, da ist was ich selber auch vorher gar nicht begriffen habe, was man für eine große Glaubwürdigkeit da draußen hat und wie sehr die Menschen sich dann, das hast du auch, glaube ich, mal gesagt, für einen freuen, dass das funktioniert, weil man halt der Mensch ist, der man ist und dass man sich aber trotzdem halt was gesucht hat, wo man gesagt hat, ich will da eigentlich auch noch was Sinnvolles und Gutes mitmachen und nicht nur einfach wieder irgendwas was Neues starten, um Geld zu verdienen, sondern einfach wirklich nachhaltig was zu verändern. Und ich glaube, das ist auch so die Story von Crazy, das müssten eigentlich viel mehr machen.
Aber tun auch schon ganz schön viele. Deswegen. Und ja, das ist ja auch geil, also es gibt ja echt
noch
genug.
Man kann nicht genug Gutes tun, ne?
Ja, das stimmt. Naja, so, ich muss langsam los hier.
Das ist du gut. Ja
auch.
Der muss los Richtung Bett.
Ja.
Ich gehe heute wirklich früh schlafen.
Ja. Von wem wird der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche ausgezeichnet? Mit der goldenen Henne von zwei Halbweisen, gefährliches Halbwissen präsentiert, mein Freund.
Von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Vielen Dank fürs Reinhören diese Woche.